Vor der Predigt möchte ich mit uns noch den Predigttext lesen. Wer selber eine Bibel dabei hat oder eine Bibel-App, ihr habt schon erraten, Lukas 15, Verse 1 bis 10. Dort steht: Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis und sprach: Wer ist unter euch, der 100 Schafe hat, wenn er eins verliert, nicht die 99 in der Wüste zurücklässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so nimmt er es voller Freude auf seine Schultern, und wenn er heimkommt, ruft er all seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das ganze Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, ich habe meinen Silbergroschen wiedergefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ich habe euch heute mal 2 Fragen mitgebracht. Die erste Frage: Wer hat sich gestern Nacht über das Gewitter gefreut? Herrliche Abkühlung. Meine Hündin leider nicht. Die hat uns diese Nacht sehr gut in Trab gehalten. Ich habe knapp 3 Stunden geschlafen, habe ein bisschen Nachsicht mit mir. Die musste ordentlich beruhigt werden. Die hat wirklich Angst. So einen Hund habt ihr noch nicht gesehen, wie ein Hund zittern kann. Die zweite Frage ist, mit der ich meine Predigt tatsächlich auch beginnen möchte. Ah, jetzt passiert was. Über welche Lebensveränderung freust du dich? Lass uns mal zusammen ein bisschen sammeln, einfach reinrufen. Über welche Lebensveränderung freust du dich oder hast du dich gefreut, die in deinem Leben stattgefunden haben? Kinder, große Freude, wenn Nachwuchs da ist. Ich freue mich für jeden, bei dem es gelingt. Abschluss von einer Ausbildung, lange Zeit, genau, lange viel gelernt, harte Zeiten. Übrigens Abitur, ne, ist ja auch so eine Ausbildung, viel durchgemacht, Prüfungen bestanden, nächtelang durchgelernt, kennen wir alle. Ausbildung, Beruf, genau. Hochzeit, ich habe drauf gewartet. Ja, natürlich die Hochzeit. Wer freut sich nicht? 2 Menschen sagen Ja zueinander, wollen füreinander einstehen. Was für ein tolles Lebensereignis. Freue mich immer wieder drüber. Ruhestand, oh ja. Genau, lange, lange Zeit gearbeitet, viel, viel geschafft, aufgebaut und dann die Früchte davon genießen dürfen. Sehr schön. Großeltern werden, genau. Ähnlich wie wenn man selber eigene Kinder bekommt, ne, wenn dann die eigenen Kinder Kinder bekommen, ist bestimmt ein schönes Ereignis. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Nochmal? Eine Taufe. Ja, freue mich auch, wenn wir hier immer wieder Taufen feiern. Was geht denn diesem Ereignis voraus? Kommt schon, Leute, die Antwort ist so trivial, darum geht die Predigt, Leute. Glaubensentscheidung, genau, wenn jemand zu Gott kommt, darüber können wir uns auch freuen. Und das sind eben alles ganz tolle Lebensmomente, über die wir uns freuen dürfen, freuen müssen, freuen sollen. Das macht auch Leben aus. Auf das Feiern komme ich gleich noch ein bisschen zurück. Die Bekehrung, ja, gut, dass sie auch noch dabei war in Form von Taufe und dann Lebensübergabe, genau, Rainer. Der Moment, als du und ich, als wir uns zu Gott gewendet haben, als wir uns umgekehrt haben, und als wir in Gottes Arme gelaufen sind, das ist doch ein Grund zum Feiern. Bei Jesus war das damals so, es gab da eben diese Zöllner oder auch Zolleinnehmer und noch mehr Menschen, die die Gesellschaft damals in Israel als Sünder bezeichnete. Zöllner waren deswegen gebrandmarkt, weil sie für den Feind, also für den Besatzer, die Römer, gearbeitet hat. Und das ist ungefähr so, wie wenn du Schalke-Fan bist und dein Nachbar BVB-Fan oder schlimmer noch Bayern-Fan. Gut, Fußball ist jetzt auch nicht so mein Ding, obwohl wir gerade WM haben, aber ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ja, da sind Menschen, wo wir uns irgendwie alle einig sind, die mögen wir nicht, die wollen wir nicht. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die wollen wir meiden. Wir fühlen uns in deren Gegenwart irgendwie unbehaglich. Und wir erinnern uns vielleicht noch über die Pressemitteilung damals, als es um Dieselmotoren ging. Da kann man noch so mit Fakten auftreten, die waren einfach in der Presselandschaft verhasst. Und das Schlimmste, was ich tatsächlich mal im Radio gehört hatte, war, dass man jemanden, der ein Diesel fährt, doch eigentlich ins Gefängnis bringen sollte. Also Journalisten waren sich da einig, wen wir böse finden sollen. Und heute gibt es sicherlich ähnliche Pressemitteilungen. Menschen, wo man sich einig ist, die wollen wir ausgrenzen. Und eben mit solchen Sündern wollten die Pharisäer damals nichts zu tun haben. Und es ist erstaunlich, genau für diese Menschen, für diese Sünder interessiert sich Jesus. Er interessiert sich nicht für sie, er sucht sogar auch noch ihre Nähe. Und ich frage mich, was wohl Jesus gemacht haben muss, dass er dieses Vertrauen bei diesen Menschen genoss. Denkt ihr, jeder von uns sollte das auch so machen wie Jesus, dass wir Menschen anziehen, weil sie uns vertrauen, weil sie gerne in unserer Nähe sein wollen? Erstaunlich finde ich, dass uns Lukas beschreibt, weswegen sie die Nähe von Jesus suchten. Sie kamen ja nicht wegen Wundern, sie wollten auch nichts Spektakuläres erleben. Das heißt doch, sie wollten Lebensveränderung erleben. Eine Lebensveränderung erleben wir nun mal nicht, wenn wir etwas Sensationelles erleben wollen. Und damals wie heute geschiehen wirkliche Lebensveränderungen aufgrund von Worten. Und ihr könnt eure Beispiele mal alle so in Ruhe durchgehen. Alle Lebensveränderungen haben letztendlich damit etwas zu tun, dass jemand dabei, davor oder danach entsprechende Worte sagt. Bei einigen Momenten müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Die Menschen, um die es hier geht, die wollen Jesus hören. Sie wollen wissen, wie sie in Gottes Reich kommen und wie sie die Erlösung bekommen, nach der sie ja gesucht haben. Wenn du also eine Lebensveränderung willst und als Nachfolger Jesus leben willst, dann sollten wir uns jeden Tag ändern, um Jesus ähnlicher zu werden. Denn es geht um Worte. Worte, die in dein Herz gelangen und dort dich und deine Einstellung und damit eben auch dein Leben verändern. Gut, nun warfen die Pharisäer Jesus mal wieder vor, er macht etwas falsch. Er hat ja Gemeinschaft mit Sündern. Kannst du einmal weiterklicken? Oder stoppt gerade? Ah, okay. Also er hat ja Gemeinschaft mit Sündern. Ja, Jesus hat mit ihnen gegessen. Und das auch noch in ihren Häusern. Im Orient hat das eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Denn wenn du dort zum Essen eingeladen bist und zu jemandem nach Hause darfst, dann hast du einen persönlichen Zugang bekommen. Du darfst in die Familie hineinsehen und mit ihnen leben. Und die Pharisäer sagten aber, und einige orthodoxe Christen heute immer noch, halte dich fern von allem Weltlichen. Geh dort nicht hin. Lass jene nicht zu dir. Verbringe keine Zeit mit Ungläubigen. Und ich sage dir, diese Menschen machten und machen es immer noch falsch. Sie machen sich schuldig. Und ich hoffe, dass bis zum Ende der Predigt, dass jeder erkennen kann, dass Jesus das unmöglich gemeint haben kann. Wir sollen Menschen begegnen, sie bewegen und ihr Leben verändern. Aber damit wir hier auch nicht von der falschen Seite oder von der anderen Seite vom Pferd fallen, ja, es gibt auch Menschen, die dich wegziehen von Gott, weil sie ein Leben praktizieren, das gegen Gottes Willen lebt. Sei bei diesen Menschen vorsichtig und halte dich, wenn eben nötig, auch fern. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Und gerade in geistlicher Hinsicht gibt es kein Schwarz oder Weiß an dieser Stelle, kein Gut oder Böse. Es gibt nur Gott oder für Gott oder eben nicht Gott, also gegen Gott. Was eben nicht von Gott ist, kann ich eben auch nicht in eine Beziehung mit Gott bringen. Also bitte versteht mich da richtig. Es gibt eben auch Momente, wo wir uns und unsere Beziehung zu Jesus schützen müssen. Ja. Hier aber geht es um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass Jesus die Menschen annimmt, wie sie sind, eben als Sünder. Er nimmt sogar einige von ihnen als Jünger auf. Niemand muss perfekt sein, um an ihn zu glauben und um ihm nachzufolgen. Es reicht, wenn wir seinen Worten vertrauen und die Veränderung, die er bewirken will, zulassen. Ja, ein Beispiel, die Schafe. Um uns etwas das Ganze verständlich zu machen, wie das zwischen Gott und den Menschen aus Gottes Sicht läuft, nutzt Jesus dieses Beispiel mit den Schafen. Er hat ja schon öfters über Schafherden als Beispiel gesprochen. Hier ist es aber etwas ganz, ganz Besonderes. So ein Hirte hat ein ganz besonderes Verhältnis zu seinen Schafen. Er kennt jedes mit Namen. Schließlich hat er auch jedem Schaf einen Namen gegeben. Abends zählt er dann mal so seine Herde durch, 96, 97, 98, 99. Moment, eins fehlt. Von 100 fehlt eins. Das sind 1%, hast du uns ja auch schon richtig gesagt, Annette. Und in vielen Branchen heißt es dann eben, naja, ein bisschen Schwund ist immer. Nicht aber bei einem guten Hirten. Ja, bei den vielen Rasten und bei den vielen Wanderungen kann so ein Schaf schon mal verloren gehen. Aber er sorgt sich eben auch um dieses Schaf. Wollen wir diesem Schaf mal einen Namen geben? Habt ihr einen Namen für unser Schaf? Rudi. Schöner Name, Rudi. Also er sorgt sich um Rudi. Er lässt die 99 Schafe bei einem Kollegen oder im Stall hier in der Wüste. Er hatte ja auch Hunde zur Sicherheit dabei. Jedenfalls in Sicherheit und er sucht Rudi. Und er findet es. Und er nimmt es auf seine Schultern und bringt es zurück zur Herde. Und wisst ihr, was er nicht macht? Er hat mit dem Schaf nicht geschimpft. Böser Rudi, wie konntest du nur? Vielmehr freut er sich, dass er es wieder hat. Und zu Hause macht er dann ein Fest mit seinen Kollegen. Alle freuen sich und liegen sich in den Armen, ja, so ungefähr jedenfalls. Um dieses Gleichnis zu verstehen, müssen wir eines anerkennen. Wir sind das Schaf. Gott liebt jeden von uns, so, dass er uns nachläuft. Er sucht uns. Er ist nicht damit zufrieden, dass 99% sicher sind. Gott ist ein eifernder Gott. Unter 100 geht er nicht nach Hause. Und wisst ihr, wer diese 99 Schafe in diesem Gleichnis sind? Das sind die Pharisäer, die Selbstgerechten, die sich selbst für erlöst halten, es aber nicht sind. Es sind diejenigen, die den Arzt nicht brauchen, wie Jesus es an einer anderen Stelle gesagt hatte. Den muss er eben nicht nachlaufen. Die meinen ja schon, sie finden ihren Weg zu Gott. Und darum habe ich eine große Bitte an uns. Bitte denken wir als Gemeinde nicht, wir wären die 99 Schafe und wir müssten Gott dabei helfen, dieses eine Schaf, Rudi, zu finden. Denn die 99 Schafe brauchen auch keine Sündenvergebung. Aber wir, jeder von uns braucht sie, jeden Tag eben wieder neu. Und spannend finde ich auch, Gott wartet nicht ab, so nach dem Motto, naja, er wird schon wiederkommen. Nein, er sucht. Es ist Gott, der die Trennung aufheben will. Er will, dass wir umkehren. Und er rechnet fest damit, dass er Erfolg hat, uns zu finden. Und jetzt gibt es einige, die vielleicht einwenden wollen, kann denn das Schaf eigentlich was für seine Rettung tun? Es wird doch getragen. Naja, es läuft zumindest schon mal nicht weiter davon. Und es lässt sich eben auch auf die Schultern nehmen. Sicher kennt jeder von uns ein Tier, das nicht hochgehoben werden möchte. Das kann dann schon manchmal ein ganz schöner Kampf sein. Mit einem Schaf habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, es geht einfacher, wenn das Schaf es einfach zulässt. Genauso kamen eben die Zöllner und Sünder freiwillig zu Jesus. Und sie luden Jesus ein. Er hat sie nicht gezwungen. Jesus will also mit diesem Gleichnis sagen, ich rette die Sünder, indem ich ihnen nachlaufe. Das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn, was sich unserem Textabschnitt ja dann anschließt, steht übrigens mit diesem Gleichnis in direkter Verbindung. Also beim verlorenen Sohn gab es eine bewusste Entscheidung. Im Gleichnis mit dem Schaf hier liegt der Schwerpunkt darauf, dass Jesus den Menschen, auch den Sündern, dass er sie so sehr liebt, dass er ihm nachläuft, also dir und mir. Und ich wünsche es uns, dass wir das erkennen, egal wie lange wir schon Jesus folgen. Wir sind das eine Schaf, dem Jesus nachläuft. Und jetzt gebe ich es zu, meine Überschrift ist etwas provokant. Und das war es auch in der damaligen Zeit, was Jesus hier gerade macht. Das Bild mit dem Schaf war ja eher so für die Männerwelt. Gut, die meisten Frauen können ja auch was damit anfangen, wenigstens heutzutage. Und jetzt geht es um diesen Silbergroschen. Dieser Silbergroschen hatte eben genau den gleichen Wert, nämlich den eines Schafes. Und es war der gleiche Wert wie der eines Tageslohnes. Es geht in beiden Bildern also genau um das Gleiche. So ein Schaf zu verlieren, das ist ja schon sehr, sehr auffällig. So ein kleines Stück Metall, das kann man schon mal ganz schnell verlieren. Wie mache ich uns das deutlich? Überlegt euch mal, wie viel ihr im Monat an Lohn bekommt, was ihr da so verdient. Braucht es nicht zu sagen, nur denken. Keine Sorge, der Kassierer schreibt nicht mit. Und nun rechnet mal im Kopf um, was du dann pro Tag verdienst. Um es uns leicht zu machen, wir teilen den Monatslohn mal durch 20, damit wir leichter rechnen können. Jeder hat jetzt sein Ergebnis. Wer braucht einen Taschenrechner? Okay. Und nun stell dir mal vor, du verlierst genau diesen Betrag. Was denkst du? Naja, so ein bisschen Schwund ist immer. Doch wohl nicht. Wenn du so viel Geld auf einmal verlierst, was kommst du dann? In Schwierigkeiten. Dir fehlt dieses Geld. Du kaufst dann entweder weniger zu essen, du stundest deinen Kredit oder was auch immer. Niemand von uns kann es sich leisten, auf ein 20stel seines Monatslohns zu verzichten. Und was machen wir dann? Wir suchen. Wir krempeln die ganze Wohnung um, genauso wie diese Frau. So wie diese Frau machen wir uns Mühe, das wiederzufinden. Vermutlich ist diese Frau etwas ärmer. Dass sie ein Licht anzünden muss, könnte auch heißen, dass ihr Haus nun mal kein Fenster hat und nur durch die Tür Licht hineinkommt. Das war damals aber eben auch normal. Dafür war es auch normal, dass das Öl für die Lampe nicht so billig war wie heute. Sie wendet also nicht nur Energie zum Suchen auf, sie investiert auch in diese Suche. Und genauso macht es Gott. Er investiert seinen Sohn als das Licht der Welt, damit er dich und mich finden kann. So unglaublich wertvoll sind wir Gott. Er kann und er will nicht auf dich und auf mich verzichten. Und wenn wir uns finden lassen, ist das eine unglaublich große Freude für Gott. Ja, was haben diese Gleichnisse damit zu tun, dass wir Lebensveränderungen feiern? Nun, das ist der Grund, warum wir uns ja jeden Sonntag auch zum Gottesdienst treffen. Kannst du noch mal weiterklicken, bis alle Überschriften da sind? Ja, ich weiß nicht, ob die Batterie zu schwach ist. Einmal nochmal zurück. Ihr könnt da nicht lesen? Okay. Ja gut, dann mache ich das nächste Mal auch ein bisschen größer. Roland hatte ja auch ähnliche Schwierigkeiten mal gehabt. Gut, also das ist ja der Grund, warum wir uns jeden Sonntag zum Gottesdienst treffen. Es geht hier nicht um eine vereinbarte Pflichtveranstaltung. Es geht darum, dass wir uns zumindest einmal die Woche daran erinnern sollen, dass Gott uns gesucht und gefunden hat. Und dass er alles in Bewegung gesetzt hat, damit er uns findet. Und damit wir umkehren. Und darum erneuere deine Buße, deine Umkehr. Sag immer wieder neu Ja zu Jesus. Und das wollen wir auch gleich im Gebet gemeinsam tun. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und ihn noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann sage heute dieses Ja zu Jesus. Lass dich finden. Du brauchst nicht perfekt sein. Begreife einfach nur, dass du wie jeder hier im Raum ein Sünder bist, der Gottes Gnade braucht. Und dazu möchte ich uns noch eine Anekdote erzählen von Wilhelm Busch. Ihr kennt den Pastor aus Essen im Zweiten Weltkrieg. Ich habe einige seiner Bücher verschlungen. In der Nachkriegszeit hat er wohl eine ältere Dame besucht, so schreibt er. Und sie kamen beide ins Gespräch über die Sünden der Welt. Und die Dame sagte, ja, ja, wir sind alle Sünder. Und Herr Busch, Pastor Busch, fragte sie, und was ist Ihre Sünde? Und sie ganz erschrocken, was, ich? Sünde ist nicht das, was andere betrifft, sondern dich und mich jeden Tag. Es passiert uns. Und wir brauchen jeden Tag neu diese Erlösung durch Jesus. Sünde meint dabei keine moralische Verfehlung, sondern ein Leben getrennt von Gott. Wenn wir uns nicht an seine Gebote halten und wir darum auch nicht in seine Gegenwart kommen können, darum sucht Jesus dich und mich und so können wir wieder zum Vater kommen. Es liegt an uns, ob wir uns unser altes Leben loslassen und es zulassen, dass er uns auf seinen Schultern zurückträgt. Und wenn wir schon Lebensveränderungen feiern, dann dürfen wir als Gemeinde nicht überheblich gegenüber anderen Sündern sein. Es kommt eben darauf an, wie wir über sie denken, sprechen und urteilen. Und ich habe in der Vergangenheit in meinen Dienststellen, in den Gemeinden, wo ich war, Gemeinden auch gesehen, die nicht wachsen. Und da ist niemand dazugekommen. Warum? Ich habe in solchen Veranstaltungen, solchen Versammlungen oft diesen Satz gehört, mehrfach gehört, die machen uns hier ja nur alles kaputt. Wir sollen aber Licht sein in der Welt. Es ist unsere Aufgabe, Lebensveränderungen bei anderen Menschen zu bewirken. Fangen wir also damit an, indem wir unsere Lebensveränderung feiern. Die Dinge, die ihr mir am Anfang der Predigt alle genannt habt, das sind hervorragende Beispiele und sehr gut geeignet, sie zu feiern. Doch es geht auch darum, dass wir in einer Gemeinde das Leben miteinander teilen. Schön wäre es, dass wenn jeder von uns den Mut findet, ein eigenes Beispiel aus seinem Leben zu erzählen, wie Jesus sein Leben verändert hat. Solche Beispiele machen unglaublichen Mut. Und wenn Gott es dir noch nicht aufs Herz gelegt hat, überleg doch mal, ob vielleicht die Taufe so ein Moment ist, wo wir als Gemeinde deine Lebensveränderung feiern. Am besten sogar, dass unsere Nachbarn das auch mitbekommen. Also lasst uns dabei nicht leise sein. Ja, und nun fangen wir mit einem kleinen Schritt an. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Vater, wir kommen im Namen deines Sohnes Jesus Christus zu dir. Und wir sagen dir, Herr, erlöse uns von unseren Sorgen und Lasten. Ich bitte dich um einen besonderen Segen für diejenigen von uns, die in ihrem Herzen verletzt worden sind. Menschen, die Angst haben und Menschen, die sich schuldig fühlen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns heilst und uns hilfst, den Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben. Hilf ihnen, Herr, dich zu lieben und dich zu kennen, und zwar über dieses schlichte Wissen von Fakten hinaus, sondern tief in den Herzen. Lass diese Menschen dich erkennen, dass sie tief mit dir verbunden sind. Und hilf uns, dass wir uns jeden Tag wieder neu von dir finden lassen. Dass wir es zulassen, dass du uns auf deine Schultern nimmst. Herr, wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns liebst. Im Namen Jesu. Amen.